Felix hat es hervorragend gemacht heute, ist reingekommen, hat jetzt, glaube ich, in 45 Minuten, ich weiß nicht genau, ob es 5 oder 6 Torabschlüsse gewesen sind, war an ganz vielen Offensivaktionen beteiligt. Und das ist das, was wir ja auch schon gesehen haben, bevor wir ihn verpflichtet haben, dass das Spielfeld für ihn manchmal sehr klein aussieht, weil er mit seinen langen Schritten nahezu überall auf den Platz kommen kann.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und der Countdown läuft. Keine Frage, wir haben hinter uns die Saisoneröffnung von Borussia Dortmund. Wir haben hinter uns den letzten Härtetest, die Generalprobe. Und dann geht's in die Vollen und es dauert nicht mehr lang. Und dementsprechend steigt natürlich auch so langsam die Vorfreude der Fans. Ich denke auch von euch. Im Hinblick auf zunächst mal die Aufgabe im DFB-Pokal, die am kommenden Wochenende wartet auf Borussia Dortmund. Dazu kommen wir auch im Rahmen dieser Ausgabe der Dortmund-Woche nochmal zu sprechen. Und dann natürlich der Bundesliga-Auftakt dann in 14 Tagen. Wir zeichnen an einem Montagvormittag auf, bei herrlichem Wetter, nein, grau verhangen wie in den ganzen letzten Wochen in Nordrhein-Westfalen. Patrick Berger, hallo, ist doch herrlich, nach Deutschland zurückzukehren aus den USA und dann bei diesem herrlichen Sommerwetter hier aufzuschlagen, oder?
Ja, es ist wunderschön. Also in den USA war ja so ein scheußliches Wetter und dann komme ich jetzt hierher nach Deutschland und ja, hier ist alles viel besser. Die Sonne, das Wetter, die Menschen. Nein. Ja, ich weiß auch nicht, was hier los ist, Olli. War das die ganze Zeit so bei euch die letzten Wochen oder wie? Weil in den USA habe ich, glaube ich, einmal eine Jacke angehabt und das war abends, wenn ich im Stadion war, weil Stadion so runtergekühlt war. Also da bin ich dann doch ein bisschen schockiert. Was ist da los?
Ich weiß auch nicht genau, was da los ist. Ich habe mir sagen lassen, es hängt irgendwie mit dem Jetstream zusammen, der dafür sorgt, dass so Großwetterlagen uns lange erhalten bleiben. Und diese Großwetterlage ist also mehr als bescheiden. Und ja, das haben wir im Prinzip, ich glaube, mittlerweile seit 2,5 Wochen. Also alles grau verhangen. Was aber nicht heißt, dass das, was Borussia Dortmund gezeigt hat, zum Beispiel in diesem Testspiel gegen Ajax Amsterdam, da bin ich gestern gewesen bei, wie heißt das so schön, äußerlich jetzt nicht gerade idealen Bedingungen. Es war auch eine ziemlich verregnete Saisoneröffnung, die der BVB da hingelegt hat. Aber das, was der BVB da gezeigt hat, das macht durchaus Hoffnung im Hinblick auf den Saisonstart. Aber nochmal zu dir zurück. Die Reise hast du, wie ich deine Stimme anhöre, relativ gut überstanden. Du bist wohlbehalten hier wieder angekommen. Wie sieht's aus mit Jetlag?
Jo, den habe ich auf jeden Fall noch. Gut, dass du das auf jeden Fall ansprichst, weil Freitag sind wir ja zurückgekommen, recht früh. Also es war, ich glaube, 7 Uhr morgens, als wir gelandet sind. Und das heißt, du musst den kompletten Freitag oder den kompletten Tag noch irgendwie rumbekommen. Das Gute war, dass wir tatsächlich uns, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, kann man aber sagen, Tabletten vom Mannschaftsarzt des BVB haben geben lassen. Schlaftabletten, die die Spieler auch nehmen. Nein, ist jetzt nichts, was abhängig macht, nichts Schlimmes. Da wird irgendwie auch ein bisschen Melatonin frei gesetzt. Aber im Grunde habe ich mir da eine reingeworfen und habe wirklich 5,5 Stunden gepennt im Flieger, Olli. Ich glaube, das habe ich noch nie geschafft. Ich bin normalerweise einer, der nicht so gut schläft im Flieger. Also das hat echt gut funktioniert. Dadurch den Freitag gut rumbekommen. Aber jetzt, wir nehmen ja heute Morgen am Montag auf, Montagvormittag. Also ich bin seit 4.15 Uhr wach. Also ich konnte dann irgendwie nicht mehr pennen. Und so ging es, glaube ich, auch dem einen oder anderen Spieler. Ich glaube, Mats hat ja auch mal ein Bild gepostet oder ein kurzes Video, wie er irgendwie um 5 Uhr morgens durch die Stadt läuft, weil er nicht pennen kann. Also die Spieler haben das natürlich auch irgendwie mit davon getragen, so ein bisschen Jetlag. Aber umso erstaunter war ich, dass sie so eine blitzsaubere Leistung da auf den Rasen gebracht haben. Also scheinen das doch Profis zu sein, die wahrscheinlich irgendwie wissen, wie sie mit ihrem Körper umgehen müssen, weil ich könnte, glaube ich, nicht so tolle Leistungen bringen nach 2 Tagen, 3 Tagen ja. Jetlag.
Na gut, das hängt ja vielleicht auch damit zusammen, dass die etwas mehr trainieren als du oder ich beispielsweise. Das müssen wir einfach mal voraussetzen, ne? Dass sie etwas austrainierter sind. Ja, tut mir leid, dass das Melatonin bei dir jetzt vielleicht keine Wirkung mehr erzeugt, dass das Wetter und diese grauen Farben, die hier vorherrschen, etwas dagegen angearbeitet haben, offenbar mit Erfolg. Es fällt ja auch schwer, irgendwie sich so ein Sommerfeeling zu bewahren. Trotzdem, und das ist wirklich eine Geschichte gewesen, die für die Strahlkraft des BVB spricht, war richtig was los bei der Saisoneröffnung, auch wenn man sich logischerweise vorstellen kann, dieser ganze bunte Aspekt mit diesen ganzen Familiengeschichten, dann gab es dann ja auch rund um das Stadion ein Familienprogramm, man kennt das ja mit Hüpfburgen etc. pp. Das hat natürlich nicht unerheblich unter dem schlechten Wetter an dem Sonntag gelitten. Trotzdem, was ich beeindruckend fand, und das war ja vielleicht eigentlich noch etwas wichtiger als die durchaus gute Leistung, du hast es angesprochen, die der BVB gegen Ajax Amsterdam gezeigt hat, der Empfang, den die Mannschaft bekommen hat, nachdem sie vorgestellt worden ist, also 17 Uhr war ja Anstoß gegen Ajax, und so etwa anderthalb Stunden vorher kamen dann die Mannschaften in den Signal Iduna Park, wurden von Norbert Dickel präsentiert, unter anderem die Neuverpflichtung, und der Trainer Edin Terzic, der hat, wie kann man sagen, sozusagen zum Bordmikrofon gegriffen und hat eine Ansprache an die Südtribüne gehalten. Und ich fand das relativ beeindruckend, weil er etwas nochmal aufgegriffen hat, was uns allen ja noch in Erinnerung geblieben ist. Diese Reaktion der Süd speziell, aber auch des gesamten Stadions nach dem letzten Auftritt der Mannschaft von Borussia Dortmund im heimischen Stadion, im Signal Iduna Park. Wir wissen alle, wovon wir reden. Als diese Meisterschaft dann auf fast schon traumatische Art und Weise am letzten Spieltag ja relativ sicher schien, dann doch noch verspielt worden ist gegen den FSV Mainz, und wo dann anschließend die Mannschaft trotz dieser großen Enttäuschung, die überall zu spüren war von den Fans, minutenlang wieder aufgebaut worden ist, man kann schon fast sagen gefeiert worden ist, und das hatte ja sehr unterschiedliche Reaktionen zur Folge. Viele haben auch gesagt, also das kann man eigentlich nicht machen, wenn eine Mannschaft so versagt, sie dann anschließend so noch zu feiern. Ich kann mich erinnern, wir beide haben damals auch dann darüber gesprochen, wie das jetzt einzuordnen ist. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, Patrick, sind wir beide so eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass das allerdings auch ein Zeichen der Stärke dieses großen Vereins Borussia Dortmund ist, diese Solidarität, die da zum Ausdruck kam. Und dass die Fans dadurch gezeigt haben, dass sie halt keine Schönwetterfans sind, sondern dass sie auch mit dieser Mannschaft in die Zukunft gehen wollen. Trotzdem, ich habe so ein bisschen mit Spannung erwartet, wie wird die Reaktion auf die Mannschaft sein beim Wiedersehen, was es dann ja am Sonntag so etwa ab 15.30 Uhr gegeben hat. Und Edin Terzic zeichnet für mich neben sicherlich auch den Fähigkeiten als Trainer, über die wir häufiger schon gesprochen haben, eines aus. Er trifft wirklich sehr, sehr gut den Ton, gerade in der Kommunikation mit den Anhängern. Und er hat diese Kritik, die es gegeben hat damals an der Reaktion des Publikums, wo die Mannschaft trotz dieser Enttäuschung gefeiert worden ist, nochmal aufgegriffen. Und er hat gesagt, er könne es nicht vergessen, was am letzten Spieltag der vergangenen Saison geschehen ist. Und er sagte aber auch, er wolle es auch nicht vergessen. Denn dann direkt an die Fans gerichtet, ihr habt uns gezeigt, was es bedeutet, Borusse zu sein. Ihr habt bewiesen, für welchen besonderen Verein wir spielen. Und dadurch sei sehr viel entstanden, eine sehr große Energie. Und dann kam er dann zum Schluss, hat das Ganze so ein bisschen nach vorne gedreht. Wir wollen zeigen, dass wir noch lange nicht fertig sind. Und das war, glaube ich, genau die richtige Botschaft, die er an die Anhänger da gerichtet hat. So nach dem Motto, lasst euch von dieser Enttäuschung, die sicherlich lange nachgewirkt hat, nicht unterkriegen. Es wird jetzt wirklich, wenn auch nicht alles, aber vieles auf neu gestellt und man nimmt auch einen neuen Anlauf. Das war schon sehr interessant. Auch Marcel Sabitzer, ja, vom FC Bayern gekommen, hat dann auch noch mal gesprochen. Er hat gesagt, ich sehe hier wirklich ein sehr großes Potenzial. Und es muss unser Anspruch sein, Titel zu gewinnen. Das muss das klare Ziel in diesem Jahr sein. Und damit war das Ganze schon so ein bisschen, ich sag mal, atmosphärisch in die richtige Richtung gedreht. Also vor diesem Hintergrund eine sehr, sehr positive Veranstaltung aus Sicht von Borussia Dortmund. Auch eine wichtige Veranstaltung. Und ging es halt am Rande nochmal, ihr werdet sicherlich mitbekommen haben, das Stadion war voll, das Stadion war ausverkauft, trotz dieses bescheidenen Wetters. Und dann ging es anschließend natürlich so ein bisschen in Richtung mehr Fußball.
Highlight der Woche.
Guter Testspielgegner, Ajax Amsterdam, sicherlich auch nochmal einen Verein, der richtig gezogen hat. Und durchaus auch ein Gegner, der dem BVB, das hat man in der Anfangsphase speziell dieser Partie gemerkt, einiges abverlangt hat. Da gab es schon wieder, hat man ja auch bei den Testspielen in den USA, wenn es da auch eine kontinuierliche Steigerung gegeben hat, gesehen. Da gab es so ein paar leichte Abstimmungsschwierigkeiten in der Defensive, aber insgesamt hat Borussia Dortmund sich da richtig gut reingearbeitet, sodass man schon den Eindruck haben kann, Patrick, du hast ja dann besonders intensiv den Teil der Vorbereitung in den USA verfolgt, sodass man schon den Eindruck haben kann, Borussia Dortmund arbeitet sich im Rahmen dieser Vorbereitung immer näher auf den Saisonstart hin gut ein. Die ersten Spiele gegen unterklassige Gegner, da gab es große Probleme teilweise. Dann war dieses Testspiel gegen San Diego in den USA trotz relativ klaren Ergebnisses auch eines, was dann anschließend noch für Kritik gesorgt hat. Dann schon Leistungssteigerungen gegen Manchester United und gegen Chelsea und dann nochmal gegen Ajax Amsterdam. Man muss immer vorsichtig sein, Vorbereitung ist das eine, die Realität bei Saisonstart dann das andere. Aber wenn man diese Vorbereitung bewerten will, dann ist die Entwicklung, die diese Mannschaft genommen hat, schon etwas, was durchaus Anlass gibt für den einen oder anderen positiven Gedanken.
Ja, das muss ich schon auch sagen. Jetzt hast du natürlich viel gesagt, viel zusammengefasst, auch so deine Eindrücke von vor Ort. Wenn ich jetzt mal vielleicht auch ein bisschen gucke auf den oder die Eindrücke, die ich aus den USA mitgenommen habe, da merkt man schon, dass bei der Mannschaft gerade was entsteht und vielleicht auch zusammenwächst. Also gerade diesen Faden nehme ich nochmal kurz auf. Du hast vorhin über die Geschichte gesprochen, was nach diesem letzten Spieltag los war.
Ja.
Da hat beispielsweise der Marian Laske von der WAZ eine interessante Frage gestellt. BVB vor der neuen Saison, kann ein Club am Drama wachsen? Ich glaube schon, dass das passieren kann. Also auch, wenn ich mich mit vielen Spielern unterhalten habe, ob das der neue Kapitän ist, über den wir gleich sprechen werden, Emre Can, oder auch Marius Wolf, mit dem ich mich ausführlich in San Diego getroffen habe zum Interview, die sagen schon alle, na klar können wir das nie vergessen und werden das auch nie vergessen, aber das, was danach passiert ist und dieses Gefühl, das kann irgendwie so eine Kraft, so eine Energie freisetzen und wir möchten es den Leuten jetzt erst recht zeigen und zurückgeben und das merkt man schon in der Mannschaft. Man merkt, dass die Mannschaft weiterhin in der Lage ist, offensiv Chancen zu kreieren, sich Chancen rauszuspielen, Tore zu schießen. Das war gegen United kein Problem, das war gegen Chelsea kein Problem. Gut, San Diego nehme ich mal ein bisschen jetzt raus. Das war ein Zweitligist, der echt ein gutes Spiel gemacht hat, aber der natürlich jetzt nicht der Gradmesser ist. Aber auch gegen Ajax viele Chancen sich rausgespielt und dann echt ein gutes Spiel gemacht. Defensiv bleiben schon ein bisschen die Wackler.
Ja.
Das finde ich, sieht man schon auch über die Flügel, auch Mats Hummels, der zwar einen überragenden Außenriss-Pass gespielt hat und da wirklich auch im Spielaufbau echt überzeugt hat, der aber gewisse Wackler hatte, auch Marius Wolf, der jetzt nicht so eine überragende Vorbereitung gespielt hat, also das sieht man schon, diese Sorgen hinten in der Abwehr, die bleiben schon, auch Nico Schlotterbeck, die Verletzung, wenn wir im Laufe des Podcasts auch gleich nochmal drüber sprechen, inwiefern der BVB sich vielleicht auch auf der Position da breiter aufstellen möchte und was für Gedankengänge er hat, aber das ist schon eine Geschichte, die vielleicht ein bisschen Sorge machen kann, aber wir wollen ja auch über positive Dinge reden und da muss man schon sagen, einer der großen Gewinner dieser Vorbereitung, das ist für mich ganz klar Rami Benzebaini, der hat in allen Testspielen überzeugt, auch am Sonntag wieder gegen Ajax Amsterdam, da sieht man schon, dass der offensiv natürlich top ist, vergangene Saison auch einige Flanken zum Tor gegeben, auch Treffer selbst erzielt, klar, nicht so viele wie Rafa Guerreiro, der den BVB verlassen hat in Richtung München, aber, und das ist ein ganz springender Punkt, der auch vielen Fans gefällt, wenn man sich mal mit denen so unterhält oder das auch irgendwie im Netz liest, das Feedback ist da schon sehr, sehr positiv, auch in Richtung Rami Benzebaini, weil er eben jemand ist, der in der Rückwärtsbewegung halt echt viel investiert, der will, der eine richtige Körpersprache hat, manchmal sogar ein bisschen zu sehr Heißsporn ist, aber der natürlich ein ganz anderes Selbstbewusstsein ausstrahlt, als es beispielsweise Rafa Guerreiro getan hat. Und da muss ich schon sagen, das ist ein absoluter Gewinner dieser Vorbereitung und der hat sich sofort nahtlos beim BVB eingefügt und von dem kann man echt viel erwarten. Genauso vom Kapitän von Emre Can, der das erste Mal vor heimischem Publikum als Captain auflaufen darf. Und Olli, du standst in der Mixzone dabei, als Emre Can gefragt wurde, wie sich das denn angefühlt hat, als Spielführer aufzulaufen zu Hause, als neuer Kapitän. Und wir können ja mal reinhören in die Antwort von Emre Can.
Sehr gerne.
Die Frage hat mir gerade auch Marco Reus gestellt in der Kabine. Und ich habe zu ihm gesagt, ich hatte so eine Brust vom Spiel und ich habe schon sehr, sehr oft gesagt, die letzten Tage, das macht mich schon einen stolz. Ich weiß, dass die Aufgabe Pflichten bringt, mit sich bringt und die versuche ich auf jeden Fall gut auszufüllen und ich bin sehr, sehr stolz drauf.
Ja, ihr hörtet den neuen Kapitän von Borussia Dortmund, Emre Can, nach diesem 3:1 Erfolg in diesem letzten Härtetest gegen Ajax Amsterdam. Und ihr müsst dazu wissen, als er diesen Satz und auch andere gesagt hat, unter anderem zur Leistung, zur Vorbereitung, noch einen Saisonausblick gegeben hat, hat er wirklich gestrahlt. Also ich habe in den vergangenen Jahren relativ viele Interviews mit Emre Can geführt und er war immer, und das habe ich an ihm immer geschätzt, er war immer jemand, der Klartext geredet hat, der sich nicht in Floskeln geflüchtet hat, sondern der eigentlich auch immer seine Meinung gesagt hat, egal ob das Spiel, was gerade vorausgegangen war, jetzt eher positiv oder eher negativ zu bewerten war. Er hat deutlich gesagt, was ihm nicht passte und er hat auch klar gesagt, wozu er Borussia Dortmund imstande sieht, wenn Fehler abgestellt werden. Aber gestern hatte man wirklich das Gefühl, das war für ihn was ganz Besonderes. Er hat über das komplette Gesicht gestrahlt. Also das tut ihm, der ja schon relativ viel in seiner Karriere erlebt hat, Höhen und Tiefen erlebt hat und der sicherlich auch nicht in allerleichtesten Start nach seinem Wechsel von Juve zum BVB anschließend dann hier in Dortmund gehabt hat. Es tut ihm richtig gut, diese Wertschätzung, die er hier genießt, das ist in erster Linie eine beeindruckende Wertschätzung, die ihm Edin Terzic, der Trainer, entgegenbracht hat. Wir haben ja auch beispielsweise über diese etwas überraschende Entwicklung gesprochen, dass Borussia Dortmund ja Abstand genommen hat von der Verpflichtung von Edson Álvarez von Ajax Amsterdam, der übrigens leicht angeschlagen war und deshalb nicht mit in Dortmund war bei diesem Testspiel der Ajaciden. Das ist etwas, was sein Selbstvertrauen natürlich nochmal stärkt und ich glaube schon, dass das etwas sein wird, was ihn auch im Hinblick auf eine Stabilisierung seiner guten Leistungen aus der Rückserie der vergangenen Saison helfen wird. Also Emre Can ist sicherlich ein Schlüsselspieler im Hinblick auf die Zukunft von Borussia Dortmund, weil er jetzt tatsächlich innerhalb der Hierarchie dieser Mannschaft in einer ganz, ganz wichtigen Position, in einer ganz wichtigen Rolle angesiedelt sein wird. Das ist das eine. Ich würde ganz gerne noch kurz was zu Rami Benzebaini ergänzen. Wir vergessen ja häufig bei der Bewertung von Außenverteidigern die ursprüngliche Aufgabe eines Außenverteidigers. Und die ursprüngliche Aufgabe und die finde ich nach wie vor, vielleicht bin ich da ein bisschen konservativ, wichtigste Aufgabe eines Außenverteidigers ist, seine Seite so gut wie möglich abzudichten. Also dafür zu sorgen, dass es nach Ballverlusten keine Tempo-Gegenstöße geben kann, bei denen dann die Abwehr überlaufen wird, bei denen dann die Innenverteidiger in relativ riskante 1-gegen-1-Duelle müssen, was ja in der Vergangenheit bei Borussia Dortmund häufig der Fall war. Und ich glaube, das ist der Vorteil, den er gegenüber Rafa Guerreiro, so gut auch Guerreros Leistungen in der Rückserie der vergangenen Saison gewesen sind, hat. Rami Benzemaini hat ein gutes Gespür dafür, wann schalte ich mich vorne ein, wann lasse ich mich fallen, und er fügt gleichzeitig auch noch über einen physischen Vorteil, das heißt, er schafft es selbst bei überraschenden Ballverlusten dann relativ häufig noch mit zurückzukommen, teilweise noch bis in die letzte Reihe zurückzukommen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig für die Statik des Spiels von Borussia Dortmund. Also so viel nochmal an dieser Stelle zu ihm. Es stand natürlich im Blickpunkt dieses letzten Härtetests, wie werden sich die Neuverpflichtungen, wie werden sich die wichtigen Neuverpflichtungen präsentieren. Und da kann man wirklich ein überaus positives Fazit ziehen. Marcel Sabitzer hat, wie schon in den USA, speziell in dem Spiel gegen Manchester United, da hat er mir gut gefallen. Marcel Sabitzer hat seine strategischen Fähigkeiten aufblitzen lassen. Das kann ein Gewinn für Borussia Dortmund sein. Ja, und dann haben wir natürlich jemanden, bei dem wir uns nicht ganz sicher waren, wie er von den BVB-Fans empfangen werden würde. Wir alle erinnern uns ja an diese Geschichte mit seinen umstrittenen Äußerungen, wo ihm so ein bisschen Homophobie unterstellt worden ist, die dann auch Proteste seitens einiger BVB-Fans ausgelöst haben. Die Rede ist ganz klar von Felix Metscher. Und der kam rein und das war eigentlich so der spannendste Augenblick dieses Sonntages dann im Signal Iduna Park. Der kam rein, zu diesem Zeitpunkt waren, ich würde mal tippen, 30.000 bis 40.000 Leute schon im Stadion. War wie gesagt so anderthalb Stunden vor dem Anpfiff des Testspiels gegen Ajax Amsterdam. Der kam rein und er wurde mit Beifall empfangen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dem ein oder anderen da ein Stein vom Herzen gefallen ist. Nicht unbedingt nur Felix Metscher selbst, sondern auch den Verantwortlichen von Borussia Dortmund. Und das ist grundsätzlich erstmal sehr, sehr positiv zu bewerten. Naja, und dann gab es halt das Spiel gegen Ajax Amsterdam. Und dann gab es weitere sehr, sehr positive Geschichten von und mit Felix Metscher. Und deshalb haben wir uns entschieden, obwohl es natürlich noch kein Wettkampfspiel war, kein Punktspiel war, kein Pflichtspiel war, ihn zum Spieler der Woche zu machen. Felix Metscher.
Spieler der Woche.
Ja, gleich mal beim Debüt einen Doppelpack geschnürt und dafür gesorgt, dass die Farben Schwarz und Gelb das Spiel gewinnen. Also das können nicht ganz so viele von sich behaupten. Felix Metscher ist eingewechselt worden für keinen geringeren als Marco Reus, der im Übrigen auch mit ganz schön viel Applaus empfangen wurde. Ja. Ich habe mir das Spiel, du warst ja im Stadion, Olli, ich habe es mir gemütlich tatsächlich von der Couch aus angeguckt und musste sagen, ich habe nicht schlecht gestaunt von Felix Metscher. Wir konnten ja in den USA nicht so ganz viel von ihm sehen. Klar, im Training ein bisschen zugucken und dann auch in dem Testspiel gegen Chelsea, aber da hat er einfach nur, ich glaube, 15, 20 Minuten gespielt. Das war natürlich viel zu wenig. Hatte das ein oder andere muskuläre Ding mal wieder, also muskuläre Verletzung, das zieht sich ja ohnehin oder geht irgendwie wieder so weiter beim BVB. Da können wir später nochmal an anderer Stelle drüber sprechen. Aber bleiben wir doch bei dem Positiven, bleiben wir bei Felix Metscher. In der 54. Minute das 2:1 erzielt, 10 Minuten später dann das 3:1, den Deckel drauf gemacht, beide Treffer hervorragend herausgespielt, beide Treffer eher mit ganz viel Ruhe am Ball, ganz viel Gelassenheit, sehr überlegt eingeschoben, also das war echt nicht schlecht. In der Folge dann auch 2-3 Chancen oder Schüsse noch gehabt, wo er sich auch ein Herz genommen hat, und was ich so toll fand, er hatte wirklich den ein oder anderen Ball, den er wirklich aus der Drehung angenommen hat und sofort auf die rechten oder linken Flügel gespielt hat und das Spiel dadurch schnell gemacht hat, eröffnet hat. Also man hat da jetzt schon gesehen, wie gesagt, ich bin schon ein bisschen skeptisch, was diese Ablöse angeht. 30 Millionen Euro, das weiß man allerdings auch BVB intern, wird man wahrscheinlich nie so offen zugeben, aber dass das wahrscheinlich am Ende ein bisschen zu viel Geld war, die man überwiesen hat für ihn. Gerade auch schlechte Verhandlungsposition, Bellingham-Kohle, Wolfsburg hat da natürlich irgendwie dann auch am längeren Hebel gesessen. Aber im Grunde muss man sagen, man hat in dem Spiel gesehen, was die Dortmunder in ihm sehen, was vor allen Dingen Edin Terzic in ihm sieht. Und behält er das bei, wird man sportlich, das habe ich auch so getwittert am Sonntag während des Spiels, da werden sie noch viel Freude mit ihm haben. Edin Terzic, der war ja der Befürworter und einer der ganz klar gesagt hat, der möchte den haben als einer von zwei Bellingham ersetzen. Wie sagt man eigentlich? Weiß ich gar nicht.
Schöne Wortschöpfung, Herr Berger.
Ja, ne? Ersetzen. Mein Gott, Deutsch ist echt nicht so einfach, ne?
Ja.
Also haben sie ja damals festgelegt, ne? Marcel Sabitzer und Felix Metscher, also zwei Spieler, die man eben holen möchte, um zu versuchen, da diesem schwerwiegenden Bellingham-Abgang dann eben anzukämpfen und vorzugehen. Und Edin Terzic, der hat nach dem Spiel auch gesprochen, Olli, du warst in der Mix dabei, hat über Felix Metscher gesprochen und hat ziemlich geschwärmt, aber hat auch hinten raus in dem Satz dann den Druck erhöht. Wir hören doch mal rein. Edin Terzic zu Felix Metscher.
Felix hat es hervorragend gemacht heute, ist reingekommen, hat jetzt glaube ich in 45 Minuten, ich weiß nicht genau, ob es 5 oder 6 Torabschlüsse gewesen sind, war an ganz vielen Offensivaktionen beteiligt und das ist das, was wir ja auch schon gesehen haben, bevor wir ihn verpflichtet haben, dass das Spielfeld für ihn manchmal sehr klein aussieht, weil er mit seinen langen Schritten nahezu überall auf den Platz kommen kann, dass wir das Potenzial in ihm sehen, in torgefährlichere Räumen wichtig zu werden für uns, das hat er heute auch gezeigt und daran werden wir ihn auch in den kommenden Wochen und Monaten messen.
Ja, das war der BVB-Trainer Edin Terzic über Felix Metscher nach dessen Traumeinstand, das muss man sagen. Zwei Anmerkungen noch dazu. Also zum einen, Felix Metscher ist jemand, der eine sehr, sehr große Präsenz hat, obwohl er ja nach wie vor immer noch zu den jüngeren Spielern zu zählen ist. Ich weiß gar nicht, ist 22, glaube ich, ne? Oder Patrick?
22 ist ja richtig, genau. Ich finde übrigens witzig, ganz kurz bevor du weiterredest, dass immer ganz viele sagen oder von Lukas Metscher sprechen. Jule Brandt hatte in den USA selbst sogar gesagt zwischendrin, der Lukas Metscher, der wird uns echt viel geben. Und der BVB hatte sogar Lukas Metscher oder dieses Zitat dann so auch auf seine Homepage gestellt und hinterher angepasst. Und ich glaube, gestern die Frage von Jonas Ortmann, den ich sehr schätze von der Bild, der hat ja auch gefragt, was Lukas Metscher der Mannschaft gibt. Also das finde ich nur ganz witzig, weil man kannte immer nur diesen Lukas Metscher und da gibt es ja auch diesen Felix, diesen Jüngeren, aber der scheint jetzt sogar ein bisschen besser zu sein als der Lukas. Das wollte ich jetzt gerade eben nochmal sagen.
Also das ist interessant. Ich glaube, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass genau wie du gesagt hast, dass Lukas Metscher derjenige gewesen ist, der beim VfL Wolfsburg eher den Durchbruch geschafft hatte. Hängt auch so ein bisschen, wenn man sich die Geschichte von Felix Metscher in Wolfsburg anguckt, dass der VfL Wolfsburg ja, nachdem Felix Metscher kam, er kam zur Saison 2021/22, war damals 20 Jahre alt, der VfL Wolfsburg so ein bisschen in unruhigem Fahrwasser war. Es gab Trainerwechsel, Marc van Bommel war der Coach, mit dem die Wölfe damals in die Saison gegangen sind. Dann kam Kohlfeld und beide haben nicht so richtig, haben erstmal versucht, den Laden zu stabilisieren. Und haben deshalb nicht unbedingt jetzt auf ein junges Talent gesetzt. Er kam dann ja mit Verspätung in die Mannschaft, aber nachdem er dann drin war, konnte jeder eigentlich sofort erkennen bei Felix Metscher, um was für ein großes Talent es sich handelt. Ich finde auch, es gibt tatsächlich, man muss immer vorsichtig sein mit Vergleichen. Also gerade, weil er natürlich ein Teil der Nachfolgeregelung nach dem Abgang von Jude Bellingham gewesen ist, sollte man das tunlichst nicht tun, weil das kann natürlich jüngeren Spielern einen gewissen Rucksack aufpacken, der dann auch zu einer Belastung werden kann. Aber ich finde durchaus, es gibt so ein paar Parallelen, wenn man sich die Spielweise anschaut. Das heißt beispielsweise, Felix Metscher ist wie Jude Bellingham auch, ein richtiger Box-to-Box-Spieler, kann halt in dem Bereich des Mittelfelds tatsächlich den kompletten Raum zwischen den beiden Strafräumen sehr gut ausfüllen. Und er schafft es schnell, und das ist, glaube ich, das, was Edin Terzic mit diesen langen Schritten versucht hat auszudrücken. Ist ja 1,88 Meter groß. Wer lange Beine hat, ist auch besser in der Lage, lange Schritte zu machen, als wenn jemand jetzt eher kurze Beine hat. Also er macht, finde ich, und das wäre vielleicht sogar der bessere Ausdruck, raumgreifende Schritte. Das heißt, er ist relativ schnell da, wo er sein muss, wo es beispielsweise dann auch Gelegenheit gibt, torgefährlich zu werden. Das hat man eigentlich bei beiden Treffern gut erkennen können, die er da gemacht hat. War ja zunächst mal dieses 2:1 nach einer Ablage von Sebastian Haller, wo Metscher dann aus 12 Metern einschiebt und das noch bessere Tor eigentlich dann nochmal 6 Minuten darauf. Benze Baini wird von Brandt bedient. Benze Baini zögert noch so ein klein bisschen, hätte eigentlich direkt ablegen müssen auf Felix Metscher, der so 18 Meter vom Tor entfernt gewartet hatte, spielt etwas spät raus, was bedeutet hat, dass es für Felix Metscher nicht so ganz einfach war, den Ball an- und mitzunehmen, weil er eigentlich schon einen Schritt aus dem Raum, in dem er vorher stand, rausgemacht hat. Gelingt ihm toll, da sieht man seine gute Technik auch, seine enge Ballführung. Ja, und wie er da vollendet hat, das spricht dann auch nochmal für seine Schusstechnik. Also das war richtig, richtig gut. Es gab anschließend auch weitere, also fast schon unzählige weitere Versuche von Felix Metscher aufs Tor zu schießen. Auch das hat Edin Terzic ja eben da in dem Otto nochmal angesprochen. Also ich glaube, dass das jemand ist, der für Borussia Dortmund sehr, sehr wichtig wird. A, aufgrund seiner Veranlagung, aufgrund seines Talentes und B, schlicht und ergreifend auch aufgrund einfach seiner Beschaffenheit als Spielertyp. Das heißt, Edin Terzic spielt in diesem 4-1-System, das ist seine bevorzugte Ausrichtung. Und wenn du so spielst, dann brauchst du natürlich A, einen klaren Sechser, da hat er sich mehr als deutlich festgelegt in Bezug auf Emre Can, aber dann brauchst du quasi in diesen Halbräumen zwei Leute, die sowohl in der Offensive als auch in der Defensive über Fähigkeiten verfügen. Und wenn ich da Sabitzer nehme, der vielleicht der etwas bessere Stratege ist im Vergleich zu Metscher, und dann gleichzeitig Metscher mit seiner Dynamik, mit diesen raumgreifenden Schritten, dann könnte das in der Tat sehr, sehr vielversprechend sein. Also ich bin relativ guter Dinge und ich bin auch, wir haben ja, bevor wir hier mit der Aufzeichnung begonnen haben, auch schon mal drüber gesprochen, ja, wie sieht es denn dann bei der Konkurrenzsituation im Mittelfeld aus, so mit Stammplätzen. Ich bin relativ guter Dinge, dass Felix Metscher, wenn er verletzungsfrei bleibt, hatte ja ein paar Probleme muskulärer Art in der Vorbereitung, wenn er verletzungsfrei bleibt, dass er von Beginn an einen Stammplatz haben wird. Wie siehst du das, Patrick?
Ja, das finde ich tatsächlich interessant. Ich hätte dich nämlich jetzt gerade nach deiner Einschätzung gefragt, weil ich tüftel gerade, das kann man ja, glaube ich, sagen, an meiner Kicker-Manager-Elf, weil vor jeder Saison spielen wir Kicker Interactive mit sehr, sehr guten Freunden. Und bin gerade so ein bisschen am Überlegen, weil aktuell habe ich noch Marcel Sabitzer in meiner Startelf. Ich glaube, 2,7 Millionen kostet er da beim Kicker-Manager-Spiel. Bin aber auch ein bisschen am Überlegen, weil ich eben nicht genau weiß. Also Sabitzer wird auch deutliche Spielanteile bekommen, da bin ich sicher. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es die beiden oder wahrscheinlich selten zusammen auf dem Platz geben wird, weil es ja auch noch einen gewissen Julian Brandt gibt. Klar, der kann auch auf den Flügeln spielen, aber das ist dann im Fall der Fälle der vor Sabitzer spielt. Ich finde es tatsächlich nicht so einfach. Also ich glaube, dass beide ihre Spielanteile bekommen werden. Ich weiß gar nicht, ob sich da eine klare Nummer 1 da herauskristallisiert. Aber du würdest dann also sagen, bei dir wäre Felix Metscher gesetzt, Emre Can als Sechser gesetzt und daneben, spielt daneben Sabitzer, spielt Brandt, spielt Reus, wie würdest du aufstellen?
Ja, also ich glaube, dass er, also das in seinem Kopf erstmal so sein wird, das kann sich natürlich auch durch Verletzungen relativ schnell ändern, dass er im Mittelfeld mit Can 6, da herrscht ja Einigkeit auch zwischen uns beiden, spielen wird und dass er dann auf den Halbpositionen tatsächlich mit Sabitzer und Felix Metscher spielen wird. Das Problem wäre, er hat gegen Ajax mit Marco Reus begonnen, also er hat Can, Sabitzer, Reus gespielt und bei Marco Reus ist das Problem, dass er ist halt kein Achter. Das heißt, er wäre, wenn dann jemand, wenn man Richtung Stammplatz bei Marco Reus denken würde, was ich sowieso sehr skeptisch bewerten würde, dann müsste man das System eher abändern zu einem klaren 4-2-3-1, wo er dann tatsächlich die zentraloffensive Position im Mittelfeld bekleiden würde. Ich glaube, dass Marco Reus nicht mehr auf dem Flügel spielen wird. Und ich glaube, dass er auch nicht allzu häufig auf einer Achterposition im Mittelfeld spielen wird. Deshalb würde ich daraus... Die Alternative wäre dann in der Tat, du hast es gesagt, wäre Julian Brandt. Also den würde ich tatsächlich als Konkurrent zu Sabitzer oder zu Felix Metscher sehen. Die Tatsache, dass Julian Brandt jetzt gegen Ajax beispielsweise auf der offensiven Flügelposition gespielt hat, kam meistens über links, mal meistens über rechts, haben dann auch mal die Positionen getauscht. Das ist, glaube ich, eher der Tatsache geschuldet gewesen, weil es da natürlich derzeit einige Ausfälle zu beklagen gibt. Brandt wird immer ein Faktor werden. Brandt, könnte ich mir vorstellen, ist die Option, wenn du das Mittelfeld offensiver gestalten willst, dann könntest du ihn anstelle von Sabitzer bringen. Oder aber wenn Felix Metscher dann tatsächlich auch mal eine Pause braucht, wie gesagt, hat muskuläre Probleme. Aber ich glaube, von dem, was Edin Terzic im Kopf rumschwirrt, wäre das zentrale Mittelfeld in der Besetzung von Can zentral defensiv, Sabitzer und Felix Metscher auf den Halbpositionen.
Na, schauen wir auf jeden Fall mal. Finde ich sehr interessant, die Gedankengänge. Ich glaube, wenn du mich jetzt nach der ersten Startelf fragst für Schott Mainz und dann auch für Köln, wahrscheinlich ist es Sabitzer, also Can, Sabitzer und Brandt. Ich glaube, dass Felix Metscher zunächst als von der Bank kommt, aber sich wahrscheinlich sehr, sehr schnell in diese Mannschaft auch reinspielen wird. Die Ansätze hat man jetzt ja auch gesehen. Und wie du es eben völlig richtig angesprochen hast, Brandt hat ja auf dem Flügel gespielt, weil Karim Adeyemi, der normalerweise Stamm spielt, jetzt aufgrund von leichten muskulären Problemen. Also ich glaube, der BVB könnte sich langsam wahrscheinlich auch Ballverletzungen Dortmund nennen.
Das Ballverletzung stimmt,
Borussia Dortmund. Also das ist schon verrückt, was da aktuell los ist. Können wir gleich auch nochmal thematisieren. Aber bin auf jeden Fall gespannt, ob es wirklich beide sein werden oder ob einer von beiden immer weichen muss. Ja, vielleicht muss ich im Kicker-Manager-Spiel doch umdisponieren und voll auf Emre Can setzen, weil der wird wahrscheinlich die meisten Anteile von allen als neuer Kapitän mit breiter Brust spielen. Ist aber natürlich nicht so torgefährlich, ne?
Ja, natürlich nicht. Aber ich glaube, dieses Kicker-Manager-Spiel hängt ja auch immer so ein bisschen damit zusammen, man muss auch mal ein Risiko eingehen, um dann hinten raus besonders gut abzuschneiden. Und auf die Idee, Emre Can zu setzen, da kommst du nicht alleine.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Olli, reißen wir doch noch mal kurz das Thema Verletzung an.
Ja.
Wir können es nicht final beantworten, wir können es auch nicht komplett jetzt in die Breite treten, aber das ist schon eine Geschichte, die den BVB enorm wurmt und die viele ratlos zurücklässt. Wenn man allein jetzt mal guckt in den USA, Schlotterbeck ausgefallen, abgereist. Gregor Kobel hat immer noch mit muskulären Problemen zu kämpfen. Thomas Meunier, den es schwerer getroffen hat mit einem tieferen Muskelfaserriss, wo jetzt wahrscheinlich ein Wechsel dadurch auch vom Tisch ist. Wir haben Bino Gittens, wir haben Reyna, wir haben boah, ich glaube, Morey, Koulibaly, Duranville, also das ist schon extrem viel. Jetzt kam noch Karim Adeyemi dazu. Wie wir hören, ja, nichts Dramatisches, aber trotzdem eine Geschichte, die echt viele Fragen aufwirft, weil man eigentlich das Personal ausgetauscht hat, weil man Dinge angepasst hat, weil man versucht hat, eben dieses Problem zu bekämpfen. Jetzt muss man sagen, in den USA, da war ich teilweise echt erstaunt, auf was für schlechten Geläuf man teilweise gespielt hat, nicht trainiert hat. Die Trainingsplätze waren absolut in Ordnung, aber gespielt hat, wenn ich an das Spiel in Chicago denke gegen Chelsea, das war so eine Art Hybridrasen, eine Mischung aus Kunst und normalem Rasen, wo tatsächlich, hab dieses Bild vor Augen, wir kennen ja diese tollen Rasensprenkleranlagen und ne, da ist wirklich, da sind wirklich Leute mit einem Schlauch, mit so einem Gartenschlauch, wie bei uns im Garten, wenn man Gartenarbeit macht, sind über den Platz gelaufen und haben den Platz bewässert. Also musst du das allein schon mal überlegen. Es war total trocken. Platz wurde bewässert wie wahrscheinlich vor 30, 40 Jahren in der Bundesliga. Und dann ist jemand rumgelaufen mit so einem Eimer und hat immer wieder Sand verteilt auf diese Art Kunstrasen. Und der Platz war total zertrampelt, weil, ich glaube, 4 Tage vorher Ed Sheeran ein Konzert gegeben hat vor 73.000 in Chicago und einige davon auf dem Platz durften, also der sah aus. Ja. Das ist natürlich alles andere als optimal. Und jetzt finde ich es ganz interessant, die Kollegen der Bild haben die Geschichte auch nochmal aufgegriffen vor ein paar Tagen. Es gab ein Interview vor einigen Wochen, was ich sehr interessiert gelesen habe, mit dem sehr, sehr beliebten Ex-Physio Thomas Zetzmann, der zurück in die Heimat nach Berlin gegangen ist, der über 15 Jahre beim BVB gearbeitet hat, sehr engen Draht auch hat zu Marco Reus und Co. Und der hat damals bei Spox im Interview gesagt, dass er eine Hypothese hat für die vielen Verletzungen, die er auch schon der sportlichen Leitung damals geäußert hat, nämlich, dass im Stadion Hybridrasen verlegt ist, also ein Gemisch aus Kunstrasen und normalem Rasen, also genauso wie in Chicago. Dass es auf dem Trainingsplatz oder Trainingszentrum in Brakel einen normalen Rasenplatz gibt und auch einen weiteren mit Hybridrasen, weil er damals auf Geheiß von Thomas Tuchel entstanden ist, weil er auf diesem gleichen Untergrund eben trainieren wollte wie auch im Stadion. Nur ist es eben so, dass in der Bundesliga es mal solche und solche Plätze gibt und dieses ständige unterschiedliche Wechseln auch von Schuhwerk, unterschiedliche Einstellungen, das geht irgendwie dann auf die Gelenke, auf die fördert dann irgendwie Dysbalancen in den Gelenken und in den Muskelansätzen. Und das ist zumindest eine Theorie, die Physio Zetzmann hat, die finde ich tatsächlich ganz interessant. Wahrscheinlich können wir zwar das nicht beantworten, aber es ist schon eine Geschichte, die irgendwie alarmierend ist. Wenn man jetzt gerade vor der Saison ist und jetzt auch schon wieder nicht mit einem komplett fitten Kader alleine diese Saison startet.
Definitiv. Also zumindest ist das ja ein Thema, was Borussia Dortmund schon sehr, sehr, du hast es gesagt, lange umtreibt. Man hat dann auch versucht einzuwirken, man hat personelle Veränderungen im Staff vorgenommen. Und tatsächlich, wenn man sich mal vor Augen führt, wie es bei Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren war, dann muss man sagen, dieses Problem ist ein altes Problem. Allerdings, man hat tatsächlich schon gewisse Fortschritte gemacht. Also in dem Zusammenhang eine ganz interessante Statistik. In der Saison 2021-22, also in der vorletzten Saison, da fielen BVB-Profis im Schnitt 86 Tage aus. Also das ist dann die Zeit, die man benötigt, um nach Verletzungen mit Rekonvaleszenz und so weiter dann wieder einsatzfähig zu sein. Also hochgerechnet dann auf die komplette Saison. In der vergangenen Saison gab es diesbezüglich schon Fortschritte. Da waren es nur noch 55 Tage. Und dennoch
was ist auch schon viel ist, ne?
Ja, das ist auch schon viel, genau, wollte ich gerade drauf kommen. Beispielsweise, wenn man mal eine Statistik sich heranführt über die kompletten Bundesligisten, dann sieht man, dass zum Beispiel Union Berlin die wenigsten Verletzungstage zu verbuchen hatte, nämlich nur 18 im Schnitt. Und das ist schon sehr auffällig, gerade vor dem Hintergrund, dass Union Berlin eine physisch extrem anstrengende, fordernde Spielanlage und Spielweise an den Tag legt. Also das kann teilweise auch mit Zufälligkeiten zu begründen sein. wie gesagt, den Stein der Weisen gibt es da nicht so richtig. Auf der anderen Seite kann es tatsächlich auch damit zu tun haben, dass tatsächlich vielleicht die Professionalität bei Union Berlin dahingehend sehr hoch ist, dass der Staff eingespielt ist, seit Jahren quasi an diesem Thema dran ist. Das ist ganz interessant, diese These vertritt unter anderem der Sportvorstand vom FC Schalke 04, Peter Knäbel, denn die Schalke haben tatsächlich mal, und ich fand das sehr interessant, die haben uns daran teilnehmen lassen als Journalisten, die haben eine Analyse gemacht, wie sieht's bei ihnen aus oder wie sah es bei ihnen aus, gerade mit Ausfallzeiten, mit Verletzungstagen in der vergangenen Saison. Und da hat man festgestellt, dass auch die Ausfalltage bei Schalke 04 in der abgelaufenen Saison relativ hoch waren. Und man jetzt versucht tatsächlich auch das Ganze so ein bisschen zu optimieren. Das Problem ist nur, da sind wir wieder bei der Zetzmann-Theorie, keiner weiß genau, wie es optimiert werden kann. Also da gibt es Ideen, das sagt Zetzmann ja auch selbst. Also ich habe da keine Belege dafür. Er bringt es beispielsweise damit zusammen, dass Borussia Dortmund vielleicht auch den Fehler gemacht hat, dass man in Brakel beim BVB-Trainingsgelände relativ häufig die Trainingsplätze gewechselt hat. Das heißt, man ist natürlich immer auch ein bisschen darauf aus, dass die Trainingsplätze in einem guten Zustand sind und dann durch Wettereinflüsse sagt man, okay, wir trainieren jetzt zweimal hintereinander auf Platz A und morgen gehen wir dann aber auf Platz B und dann vielleicht auf Platz C, damit Platz A und Platz B sich wieder besser regenerieren können. Den Stein der Weisen, wie gesagt, werden auch wir beide nicht finden. Ist ein interessantes Thema, ist ein extrem wichtiges Thema, weil das kann letztendlich über Saisonziele entscheiden, wie lange ein Spieler ausfällt, wie lange er verletzt sein wird, wie lange er laboriert mit Muskelverletzungen und vor allen Dingen, wie viele Spieler ausfallen werden. Und es kann natürlich auch dazu führen, dass du in einige bedrohliche Situationen kommst, weil dir einfach auf bestimmten Positionen dann das Personal ausgeht. Und Patrick, da gibt es ja schon ein paar Befürchtungen jetzt im Hinblick auf so ein paar Positionen bei Borussia Dortmund.
Auf jeden Fall, das ist so. Erstmal, Olli, ich wollte das Thema nur kurz anreißen. Wir haben das tatsächlich gar nicht hier vorab in unserer Vorbesprechung besprochen. Aber Respekt, Herr Müller, dass du so gut vorbereitet bist und mit so tollen Zahlen glänzt. Damit habe ich sogar nicht gerechnet. Sehr interessant auf jeden Fall.
Naja, ich habe, wie gesagt, sehr aufmerksam zugehört. Das ist sehr ungewöhnlich. Das machen Vereine normalerweise nicht, weil die immer sagen, das ist ein bisschen Betriebsgeheimnis. Und wenn wir Journalisten dann nachfragen, dann heißt es häufig, wir kümmern uns drum und das muss für euch jetzt als Information genügen. Der FC Schalke 04 hat wirklich versucht, das mal so ein bisschen transparent zu machen. Und dabei ist mir in mir so ein bisschen das Verständnis auch zumindest für die Überlegungen gereift, die da angestellt werden. Es gibt beispielsweise auch Überlegungen, um das Thema dann auch abzuschließen, die mit der Spielweise der eigenen Mannschaften zusammenhängen. Also zum Beispiel, nehmen wir mal Schalke 04. Thomas Reis ist jemand, der relativ häufig, teilweise sogar über den kompletten Platz, Mann gegen Mann spielen lässt. Und das ist natürlich eine Spielweise, die rein physisch den Spielern deutlich mehr abfordert, als wenn jetzt eine Mannschaft, handelt sich dann wahrscheinlich eher um Mannschaften, die jetzt im Hinblick auf die vergangene Saison gesehen, im oberen Drittel der Tabelle anzusehen sind, die jetzt über eine relativ große technische Fähigkeit verfügen, die häufiger den Ball laufen lassen, die nicht so häufig Räume zulaufen müssen, wie jetzt die Underdogs. Ne? Aber auch das trifft es ja nicht ohne weiteres zu, denn Borussia Dortmund gehört ja sicherlich zu den spielstärkeren Mannschaften der Fußball-Bundesliga und hat trotzdem einfach viel zu viele Muskelverletzungen.
Ja, Olli, auf jeden Fall interessant, könnte man wahrscheinlich noch ausführlicher drüber diskutieren. Ich würde aber sagen, wir gehen zum nächsten Punkt über, weil die Zeit schon wieder läuft. Der ein oder andere Spieler fällt aus, dazu gehören unter anderem Karim Adeyemi, Thomas Meunier oder auch Nico Schlotterbeck. Und das bringt uns dazu, darüber zu sprechen, dass man jetzt wahrscheinlich schon sieht beim BVB, ja, man hat schon noch einen großen Kader, vor allen Dingen mit Blick auch auf Spieler wie Meunier, Spieler wie Hazard, wie Morey, die man normalerweise auch nochmal wegbekommen möchte. Und erst eben dann, das Transferfenster ist ja noch lange geöffnet, bis zum 1.9., also noch ja, ein bisschen weniger als 4 Wochen. Aber man will sich schon an der einen oder anderen Stelle noch verstärken und den Kader nachrüsten, wenn dann eben entsprechend der ein oder andere noch geht. Das heißt, der BVB bereitet sich gerade im Hintergrund vor und es gibt aktuell 2 Namen, die heiß diskutiert werden und wo ihr Fans uns auch die eine oder andere Frage gestellt hat, dass wir da mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen sollen. Und deswegen kommen wir hier zu unserer nächsten Rubrik Gerücht der Woche.
Gerücht der Woche.
Genau, es ist nicht nur ein Gerücht, sondern es sind 2 Gerüchte, wie ich hier schon mal angeteasert habe. Und ich würde mal sagen, wir starten mit dem ersten Gerücht. Es hat ein bisschen dann auch, oder indirekt zumindest, mit Nico Schlotterbeck zu tun, der ja noch ein bisschen ausfällt, ist ja aus den USA abgereist. Und unabhängig jetzt von seiner Verletzung hat man schon beim BVB gemerkt, ja, wir haben Nico Schlotterbeck, wir haben Mats Hummels, wir haben Niklas Süle. Wir haben aktuell theoretisch noch Soumaya Coulibaly, den man aber nach Möglichkeit abgeben möchte. Übrigens aktuell auch eine Muskelverletzung. Der Wechsel nach England ist ja auf den letzten Metern geplatzt zu Burnley. Da hofft man aber trotzdem, dass man noch einen Abnehmer für den Jungen findet. Und deswegen ist intern beim BVB schon der Gedanke gereift, dass man sich gerne nochmal verstärken möchte. Das haben wir auch im Podcast besprochen mit einem potenziellen 4. Innenverteidiger, der jung ist, der talentiert ist, der ein gewisses Potenzial hat. Und da ist der Name Stefan Lekovic aufgetaucht. Stefan Lekovic spielt aktuell bei Roter Stern Belgrad, ist eine ziemliche Kante in der Innenverteidigung, ist erst 19 Jahre alt, 2004er Jahrgang, ist einer, der durch seine 1,92, durch seinen großen Körper auch echt auffällt und in Erscheinung tritt. Und da können wir auf jeden Fall sagen, dass es Kontakt gab, so wie wir das jetzt mitbekommen haben, zwischen seinen Beratern und auch zwischen Sebastian Kehl, dass man sich da zumindest auch von BVB-Seite nach dem Spieler erkundigt hat, aber mehr ist jetzt aktuell noch nicht passiert. Ist wohl noch nicht ganz so zu 100% die Entscheidung gefallen beim BVB. Macht man was? Geht man auf diesen Spieler? Geht man vielleicht auf einen anderen Spieler? Ist aber zumindest jemand, der durchaus das Interesse geweckt hat, der auch bei anderen Vereinen auf dem Radar ist. Ich glaube, letztes Jahr war es, da hatte unter anderem auch Real Madrid mal Interesse hinterlegt an dem Spieler. Also schon echt ein sehr, sehr interessanter Junge, der, so wie wir das mitbekommen haben, so zwischen 4 und 5 Millionen Ablöse kosten soll. Das wäre das ungefähr, was Roter Stern Belgrad fordert. Also auch da wäre das schon eine Summe, die man wahrscheinlich auch drücken könnte, aber die auch so der BVB wahrscheinlich schon durchaus investieren könnte und zahlen könnte. Aber wie gesagt, alles aktuell am Anfang, aber zumindest ein Spieler, der durchaus interessant ist und der ein oder andere Kollege, ich glaube Bild und auch Sky haben ja auch schon mal darüber berichtet, also durchaus jemand, den man sich mal angucken könnte. Und darüber hinaus gibt es einen 2. Namen, Olli, und der verfolgt uns hier schon ein bisschen länger in diesem Podcast, ne? Denn das ist der Name Hugo Ekitike, den haben wir ja letztes Jahr schon mal hier thematisiert. Es ging nämlich darum, dass der BVB ja letztes Jahr einen Nachfolger für Erling Haaland gesucht hat. Am Ende hat man ja Sebastian Haller bekommen, aber unter anderem war damals schon Hugo Ekitike auf dem Zettel, ein Mittelstürmer, der aber auch auf den Flügeln spielen kann, der letzte Saison zumindest oder vorletzte Saison bei Stade Rennes gespielt hat und dann zu Paris Saint-Germain gewechselt ist. Und da ist es aktuell so, dass der vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen heißer gekocht wird, als er am Ende wahrscheinlich ist. Aber durchaus ein Spieler, der, na klar, wenn man mal Kontakt hatte, wenn man mal irgendwie den Spieler sich genauer angeguckt hat, ja, wahrscheinlich immer noch auf dem Zettel vom BVB ist, die sich auch damit beschäftigen. Da ist es ja schon so, dass, das haben wir auch schon mal berichtet, dass der BVB sich da auch gerne noch verstärken will, auf dem Flügel, aber auch dann mit jemandem, der durchaus auch als Mittelstürmer spielen kann. Und da ist es schon so, dass Ekitike absolut in dieses Profil passt. Da ist es ja schon interessant, Olli, wenn man mal guckt, der Haller, der wird ja im, hab's jetzt nicht ganz im Kopf, Januar, Februar ist es, glaube ich, Afrika-Cup, mindestens mal 5, 6 Spiele nicht dabei sein beim BVB. Also das ist natürlich auch eine Geschichte, die nicht ganz so positiv ist, wenn man sich das mal anguckt, den weiteren Saisonverlauf. Und auf der anderen Seite hat man Moukoko, von dem man schon irgendwo überzeugt ist, aber wo ein bisschen auch die Zweifel zumindest wachsen, ob man den wirklich auch eine ganze Zeit dann am Stück als Nummer 1 dann spielen lassen kann. So, und deswegen ist dieser Name natürlich interessant, aber so wie wir das mitbekommen haben, ist es zumindest so, dass der Spieler an sich eigentlich gar nicht von Paris weg möchte, hat ein paar Schwierigkeiten wohl mit dem ehemaligen Trainer, mit Galtier. Jetzt unter dem neuen Coach sieht das Ganze wiederum ein bisschen anders aus, will sich da normalerweise durchsetzen und man muss ja auch sagen, zwar nicht als unangefochtener Stammspieler, aber an der Seite von Mbappé hat er zumindest 25 Einsätze gehabt, 3 Tore geschossen und 4 Treffer vorbereitet. Und das für eine erste Saison als 21-Jähriger bei PSG, das kann sich durchaus sehen lassen. Ganz so einfach würde das sicherlich nicht werden für den BVB. Aber zumindest zwei Namen, die interessant sind, also Ekitike und Lekovic. An beiden zumindest ein bisschen was dran, aber bei beiden können wir zumindest sagen, es ist nicht so, dass da irgendetwas ganz heiß ist oder kurz davor ist. Aber sicherlich zwei spannende Namen, Olli. Wo siehst du denn, Olli, Bedarf bei Borussia Dortmund? Wo glaubst du, müssen sie noch am ehesten was machen?
Also ja, im Grunde genommen gibt es, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Borussia Dortmund tatsächlich viele Ambitionen in 3 Wettbewerben hat, könnte man natürlich sowohl die Verpflichtung eines weiteren Stürmers als auch die Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers durchaus rechtfertigen. Das Problem ist halt immer nur, das gilt für die eine wie auch die andere Position. Wenn man normalerweise als Innenverteidiger zu Borussia Dortmund kommt und weiß, ich bin hier maximal, zumindest dann, wenn Schlotterbeck wieder fit ist, bin hier maximal der Innenverteidiger Nummer 4, dann bleibt einem entweder nur die Verpflichtung eines jungen Talentes, eines Spielers, auf den man dann perspektivisch vielleicht auch längerfristig setzen wird. Andererseits diese jungen Talente, die dann hochgehandelt werden, wie beispielsweise dieser junge Mann von Roter Stern Belgrad, der weiß dann natürlich auch, wenn die 3 Schlachtrösser da wieder fit sind in der Innenverteidigung, dann werde ich so gut wie nie spielen. Also das ist nicht so leicht, das zu machen. Was den Sturm angeht, was die zentrale Mittelstürmerposition angeht, da ist die Situation noch ein bisschen anders zu bewerten, denn unabhängig davon von Moukoko, wie man ihn jetzt einschätzt, es ist einfach so, dass dieses Spielsystem von Edin Terzic dringend auf eine Nummer 9 angewiesen ist, die über eine sehr große Präsenz verfügt, der in der Lage ist, vorne den Ball zu halten, den Ball abzulegen, der Lücken reißen kann. Und Youssoufa Moukoko ist für mich, selbst bei guter Entwicklung, ich weiß es nicht, er ist für mich kein richtig klassischer Neuner. Also insofern ist Edin Terzic da auch immer so ein bisschen im Zwiespalt. Auf der einen Seite schätzt er diesen Spieler sehr. Er hat eine gemeinsame Biografie auch aus der Vergangenheit, hat sich immer stark gemacht für Youssoufa Moukoko. Auf der anderen Seite ist er aber eigentlich kein Spielertyp für die Spielweise, die Edin Terzic bevorzugt, die halt klar ausgerichtet ist auf eine Kante vorne drin, eine klassische Nummer 9 und dann 2 quirlige, schnelle Flügelstürmer. Wo bitte ist da Platz für einen Youssoufa Moukoko? Also dieses Problem wird sich, glaube ich, und im Hinblick auf Moukokos Zukunft wird das dann wieder heißen, die Sinnfrage, ist er hier tatsächlich gut aufgehoben? Sollte er vielleicht verkauft werden? Sollte er vielleicht ausgeliehen werden? Ich glaube, dieses Problem, mit dem wir uns in der vergangenen Saison ja schon relativ häufig beschäftigt haben, ist dann nach seiner Vertragsverlängerung ein bisschen Ruhe eingekehrt zu Beginn der Rückserie. Aber dieses Problem, das wird auf wieder Vorlage kommen. Also ich sehe nicht so ganz, wie Youssoufa Moukoko, abgesehen jetzt mal von der Rolle des Edeljokers vielleicht, wenn du jetzt unbedingt Tore machen musst und ihn dann nochmal reinwirfst, weil er dann auch ein paar unkonventionelle Moves drauf hat, die eine gegnerische Abwehr durcheinander bringen. Ich sehe einfach nicht so richtig die Perspektive ausgerechnet von diesem Spieler, den Borussia Dortmund ja selbst zu dem gemacht hat, was er heute ist. Aber ich sehe die Perspektive in dieser Mannschaft für ihn einfach nicht. Deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Edin Terzic möglicherweise sogar drauf drängen wird, noch eine klassische Nummer 9 zu verpflichten.
Schauen wir mal auf jeden Fall. Wie gesagt, der Name Ekitike ist zumindest spannend. Den hat man zumindest auf dem Zettel. Aber ob das am Ende überhaupt alles realisierbar ist, also ich glaube, von der Ablöse her könnte man sich den wahrscheinlich eh nicht leisten, weil der schon einiges kosten wird. Wie gesagt, wenn du bist ja erst letztes Jahr geholt worden. Wenn, dann wäre vielleicht irgendwie eine Leihe oder sowas ein mögliches Modell, aber eine feste Verpflichtung des Spielers, glaube ich, ist eher auszuschließen. Aber schauen wir auf jeden Fall mal, wie da die Geschichte weitergeht. Olli, wir hatten eine Sache in den letzten Tagen, die ein bisschen für Wirbel gesorgt hat, wo sich der ein oder andere gefragt hat, hat der BVB einen Fehler in den Bilanzen gemacht? Und du bist jemand, der damals schon bei diesen Transfers dabei war und der immer super Einblicke hat, wenn man auch ein bisschen mal zurückblickt. Und würde einfach mal sagen, dass wir es kurz anreißen. Hier kommt unser Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Ja, der Aufreger der Woche. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Rubrik heute hier bei uns ein Etikettenschwindel ist, aber manchmal ist diese Rubrik ja auch eigentlich ganz gut dazu, um so ein bisschen Dinge einzuordnen, um vielleicht ein bisschen von der Aufregung wieder von der Uhr zu nehmen. Also, der Anlass ist gewesen, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, besser bekannt als BaFin, was im Prinzip die Börsenaufsicht ist, Borussia Dortmund in 3 Punkten eine Rüge erteilt hatte. Und logischerweise weil das Thema auch so ein bisschen kompliziert ist, will auch ganz offen sagen, auch ein bisschen kompliziert für mich ist, aber manchmal muss man sich halt auch mit etwas unangenehmen Dingen beschäftigen als Sportjournalist, weil dieses Thema halt so ein bisschen kompliziert ist, sorgt das dann relativ schnell für Missverständnissen. Also zu den Fakten. Die BaFin hat die BVB-Bilanz des Jahres 2018, den Konzernabschluss, gerügt. Und Hintergrund der Geschichte ist, dass in diesem Bilanzbericht die Umsatzerlöse von Borussia Dortmund um 223 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen worden sind, weil, das sagt die BaFin, das Unternehmen erhaltene Transferzahlungen aus dem Transfer von Fußballspielern für die eine in Vorjahren geleistete Transferzahlung als immaterieller Vermögenswert aktiviert wurde, als Umsatzerlöse erfasst hat. Alles klar, meine Damen und Herren? Nein, wahrscheinlich nicht.
Also, alles klar.
Ich frage gleich ab. Mach dir Notizen, Patrick.
Ich bin schon dabei.
Ne? Ja, genau. Also, nein, ganz kurz erklärt. Es geht darum, dass der BVB unter anderem bei den Verkäufen von Ousmane Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang die volle Ablösesumme, die der BVB eingenommen hat, als Umsatzerlös bilanziert hat. Den Preis, also die Ablösesumme, die der BVB gezahlt hatte, als diese beiden Spieler verpflichtet worden sind einige Jahre zuvor, das heißt bei Ousmane Dembélé ja, glaube ich, nur ein Jahr zuvor, als sogenannten immateriellen Vermögenswert bilanziert hat. Und das ist laut BaFin nicht zulässig, weil das einen falschen Eindruck erweckt. Also ich glaube, so kann man es einigermaßen verständlich zusammenfassen. Da sind Zahlungen quasi falsch bilanziert worden und dafür gab es dann eine Rüge. Die BaFin hat auch mittlerweile gegenüber der deutschen Presseagentur erklärt, also es gibt jetzt keine Strafzahlungen, die mit dem Borussia Dortmund belegt worden ist, sondern es geht einfach nur darum, dass durch diesen Vorgang möglicherweise ein falscher Eindruck entstehen könnte. Borussia Dortmund hatte allerdings dieses Problem selber schon erkannt, allerdings erst ein Jahr zu spät erkannt, soll heißen, in dem Jahresabschluss 2019, der dann quasi ein Jahr darauf erfolgt worden ist, hatte man das quasi schon geändert und hatte das auch so offen gemacht. Nur die BaFin, das ist so ähnlich wie eine Steuerbehörde. Man weiß nie, wann man eine Steuerprüfung kriegt. Irgendwann stehen die halt auf der Matte und dann prüfen die und dann stellen die fest, hier habt ihr einen Fehler gemacht. Und dann sagst du aber, ja, wir wissen, wir haben den Fehler gemacht. gemacht, aber ich habe das im Jahr darauf schon wieder korrigiert und dann belässt es die BaFin bei einer Rüge. Also das ist im Prinzip die ganze Geschichte. Die ganzen Aufregungen, die aufgrund von Schlagzeilen dann entstanden sind und erst recht böse Verdachtsvorwürfe wie Bilanzfälschungen, das ist alles Kokolores. Also es handelte sich um einen Buchungsfehler, den Borussia Dortmund allerdings auch selbst korrigiert hat. Und dabei kann man es eigentlich auch bewenden lassen, fast schon.
Dann lassen wir es dabei. Auf jeden Fall ein sehr spannender Exkurs. Mensch, Olli, warst du immer so ein Ass früher in, weiß ich nicht, Zahlen, in Mathe, in sonst was? Hast du schon mal Stress gehabt mit der Finanzbehörde oder ging es bei dir?
Nee, toll.
Weil ich hätte das so gut nicht wiedergeben können, bin ich ehrlich. Also, dafür haben wir dich ja.
Ja, sagen wir mal so, ich verfüge über ein gesundes Halbwissen. Wenn ich jetzt was anderes behaupten würde, würde sich jeder Wirtschaftsexperte und Finanzexperte wahrscheinlich totlachen und auf die Schenkel knopfen. Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun bei mir, dass ich bin freier Journalist, das heißt, ich bin selbstständig. Da musst du dich automatisch mit Dingen wie Buchhaltung beschäftigen. Und du musst natürlich Steuererklärungen machen. Und dann musst du dich in einen Gebiet einarbeiten, was mir eigentlich nicht unbedingt liegt, jetzt von der Veranlagung, vom Talent her. Mathe war eigentlich nie meine starke Seite, aber ich habe da keine andere Wahl. Allerdings, sagen wir mal so, damit kein falscher Eindruck entsteht. Ich bin jetzt von den Umsatzerlösen, die ich tätige, ich überlege nicht, an die Börse zu gehen mit meinem kleinen Bauchladen.
Ne? Ach ja, okay.
Ich würde wahrscheinlich...
Dachte schon, das wäre schon soweit.
Nein, ich würde wahrscheinlich nicht in den DAX aufgenommen werden.
Ja, Olli Müller, das neue Unicorn am Himmel, eine Milliarde wert.
Ja, das wäre schön.
Ja. Olli, auf jeden Fall, was du oder wir beide besser machen können als Mathe und Zahlen, ist auf jeden Fall reden, sonst würden wir nicht diesen Podcast machen. Und du kannst immer ganz besonders reden, wenn es um Dinge geht, die auch in der Vergangenheit liegen. Nicht, dass du auch bei aktuellen Themen nicht natürlich immer top informiert bist, aber du hast was vorbereitet für uns, ne? Weil der BVB, der hat ja am Wochenende schon wieder den Auftakt, DFB-Pokal beim Neuregionalligisten TSV Schott-Mainz und muss ich wahrscheinlich richtig einstellen auf dieses Spiel, denn Pokalgeschichten rund um Borussia Dortmund gibt es ja genügend, ne?
Genau, so ist es. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile 35 Jahre im Geschäft, habe durchaus einiges auch erlebt als Sportjournalist, auch als journalistischer Begleiter von Borussia Dortmund. Aber etwas, auf das ich mich eigentlich fast jedes Jahr immer wieder aufs Neue freue, ist die erste Hauptrunde im DFB-Pokal. Und das hängt einfach damit zusammen, weil da erlebt man Kuriositäten, die man mitunter doch etwas durchgetakteten Fußballprofigeschäfte nicht mehr so häufig erlebt. Man hat es mit provisorischen Stadionaufbauten zu tun, wenn man irgendwo hinkommt, wo dann auf einmal ein großer Bundesligist aufschlägt und auf einmal natürlich neue Tribünen, die teilweise, also da habe ich in den 90er Jahren einige Sachen erlebt, die teilweise noch schwanken, wenn man sich auf sie gestellt oder auf sie gesetzt hatte, weil das nur so Holzbohlen gewesen sind, errichtet nur für ein Spiel, damit man möglichst viele Zuschauer reinkriegt. Also da gibt es ein paar nette Kuriositäten und ich habe mir mal die Mühe gemacht, so ein bisschen in meine Erinnerung zu kramen, was Borussia Dortmund alles speziell in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals erlebt hat. Und das war auch nicht immer schön und nicht immer erfolgreich für den großen BVB. Hier kommt unser Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Ja, also das Spiel des Jahres für TSV Schott-Mainz gegen den BVB, dann am kommenden Wochenende im DFB-Pokal, wobei ich so ein klein bisschen traurig war, nachdem ich gehört habe, dass, was ich natürlich nachvollziehen kann, dieser Mainzer Regionalligist gesagt hat, damit sie logischerweise ist das Spiel des Jahres oder das Spiel ihrer Vereinsgeschichte, damit sie möglichst viel viel Zuschauer kriegen und dann auch eine möglichst große Einnahme anschließend verbuchen können, was ihnen ja auch gegönnt ist, zieht man natürlich um. Also das Spiel wird im Stadion des Bundesligisten FSV Mainz 05 stattfinden und damit hat man so ein bisschen Abenteuer natürlich da schon mal rausgenommen aus dieser Geschichte. Das war früher dann teilweise noch ganz, ganz anders und es ist ja immer wieder schön zu beobachten, wie große Favoriten dann ihr blaues Wunder im DFB-Pokal erlebt haben und da hat es tatsächlich einige in der Historie von Borussia Dortmund gegeben. Gehen wir mal ganz weit zurück. 1989 wurde Borussia Dortmund DFB-Pokalsieger und 1990 trat die Mannschaft dann an, Trainer damals Horst Köppel, bei der Spielvereinigung Fürth. Das war damals ein Landesligist, das war noch vor der Fusion zwischen Fürth und Greuth, also die Spielvereinigung Greuther Fürth, die ihr heute alle kennen, die gab es damals noch gar nicht. Da gab es ein 1:2 aus Sicht von Borussia Dortmund, was eine sehr, sehr bittere Pille gewesen ist. Ich kann mich dann auch noch daran erinnern, 1996/97, das war das Jahr, wo Borussia Dortmund damals unter Ottmar Hitzfeld erfolgreich seinen Meistertitel in der Bundesliga verteidigt hatte und wo man am Ende der Saison tatsächlich dann auch den größten Erfolg der Vereinsgeschichte verbuchen konnte, nämlich Champions League-Sieger wurde. Da gab es nach 120 Minuten in der Verlängerung ein 3:4 hier im Ruhrgebiet bei der SG Wattenscheid 09, also Sammer, Kohler, Andi Möller, die wurden da vom Platz gefegt. Von den Wattenscheidern gab eine rote Karte gegen Julio César, diesen großen brasilianischen Innenverteidiger. Also da gab es einiges Bitteres auch. Fast das Kurioseste, was ich erlebt habe, das war allerdings nicht in der ersten Runde des DFB-Pokals, sondern es war in einem Viertelfinale, Saison 97-98, der BVB trat bei Eintracht Trier an. Und Trier, große Weingegend an der Mosel, keine Frage, da war einiges aufgeboten. Die Weinkönigin war da, eine sehr charmante junge Dame und man bat doch dann auch um ein Foto noch mit Nevio Scala, war damals der BVB-Trainer. Und ich kann mich erinnern, dass tatsächlich Nevio Scala noch für dieses Foto mit der Weinkönigin posierte, während das Spiel schon lief und es auch zum ersten Mal beim BVB klingelte. Also dem wäre fast der Römerkelch aus der Hand gefallen, dem Mister. Rudi Tömmes, der Pokalheld, der den BVB tatsächlich damals aus dem DFB-Pokal geschossen hatte. Gab noch eine Geschichte, die war auch extrem bitter. Das haben wir aber, glaube ich, in der letzten Saison schon gemacht. Bei der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg ist der BVB ausgeschieden mit einer B-Mannschaft, die Matthias Sammer auf den Rasen geschickt hat. Und am Ende musste man tatsächlich dann die Segel streichen im Pokal. Ja, was gab es noch? Das war 2005 unter Bert van Marwijk, schied man bei Eintracht Braunschweig aus in der ersten Runde. Damals Zweitligist Eintracht Braunschweig. Also da gab es schon einiges. Der BVB ist angehalten, die Aufgabe in Mainz bei TSV Schott Mainz sehr, sehr ernst zu nehmen. Ich habe das Kurioseste mal überlebt und natürlich auch vorher erlebt im DFB-Pokal, hatte nichts mit dem BVB zu tun. Das Spiel zwischen dem FC Gütersloh und dem VfB Stuttgart, da hat man vorher einen Heißluftballon starten lassen aus dem Heidewaldstadion in Gütersloh und war großes Gaudium für das Publikum. Der Heißluftballon entschwebte, dann kamen die Mannschaften raus und dann stellte man fest, Moment mal, da steht ein VW-Bulli mitten auf dem Platz. Und zwar der Typ, der mit dem Heißluftballon weggeflogen ist, musste den ja vorher auch in das Stadion präsentieren, hat das mittels seines VW-Bullis gemacht. und hat dann nicht dran gedacht, die Zündschlüssel für den VW-Bulli dazulassen, nachdem er weggeflogen ist. Jemand anderer hätte den Bulli vom Rasen fahren können. Und dann haben tatsächlich alle 22 Spieler mit angepackt und haben diesen Bulli vom Rasen getragen. Also man erlebt Dinge, gerade mit den Spielen gegen unterklassige Gegner. Ich kann mich erinnern, das war jetzt nicht DFB-Pokal, das war ein Freundschaftsspiel. Da spielte Borussia Dortmund im Rahmen der Saisonvorbereitung in Mörlenbach und die Geschichte hat mir Frank Mill mal erzählt, das war 1993, der BVB hatte gerade Karl-Heinz Riedle verpflichtet und Frank Mill hatte vorher schon, er war so im Spätherbst seiner Karriere, hatte vorher schon seinen Stammplatz verloren, weil meistens Flemming Paulsen und Stefan Chapuisat spielten, also viel Konkurrenz für ihn. Er sagte aber, ich wollte es noch mal unbedingt wissen, ich habe eine starke Saison Vorbereitung gespielt und zum Abschluss der Saisonvorbereitung spielte man dann in Mörlenbach, das ist glaube ich im Hessischen, und Ottmar Hitzfeld hat zu Frank Mill gesagt, pass auf Frank, ich habe das gesehen, du hast dich richtig reingehängt, ich weiß, keine leichte Situation, aber heute kannst du mal zeigen, was du drauf hast, du spielst von Beginn an, ich wünsche dir ein gutes Spiel. Frank Mill war richtig heiß, dann stand man bereit, wollte in Mörlenbach auf den Platz gehen. Und Frank Mill sagte zu mir, und ich denke, ich höre nicht richtig, kurz bevor ich rausgehe, höre ich eine Stimme, so etwas im gebrochenen Deutsch, hallo Frankie, wie geht's dir? Und dann hätte er sich umgedreht und hätte dann zu seinem Entsetzen festgestellt, dass in Mörlenbach mittlerweile Dimitrios Tsionanis spielte. Der war früher ein gefürchtet harter Innenverteidiger vom SV Waldhof Mannheim. Frank Mill hat gesagt, das war der brutalste Verteidiger, gegen den ich je gespielt habe. Der war auch in der Lage, eine Kiste Cola aus dem Strafraum zu köpfen. Und dummerweise, in dem Spiel, wo Frank Mill sich noch mal beweisen wollte, da stellte er dann fest, dass Dimitrios Tsionanis mittlerweile zur Abrundung seiner Karriere nach Mörlenbach gewechselt war. Frank Mill sagte, ich war so schockiert in diesem Spiel, ich habe nichts auf die Kette gekriegt. Ich habe ständig die Tritte von Dimitrios Tsionanis entweder gespürt oder ich hatte Angst vor ihnen. Und er sagte, im Prinzip hat der dafür gesorgt, dass ich dann in der anschließenden Saison auch kein Bein mehr an die Erde gekriegt habe beim BVB. Also, es gibt viele Überraschungen und nicht alle Überraschungen sind schön bei Spielen gegen unterklassige Gegner. In erster Linie in dieser ersten DFB-Pokal-Hauptrunde, denn wir wissen ja alle, und jetzt schmeiße ich 3 Euro ins obligatorische Phrasenschwein hier bei uns, der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Das ist so. Vielen Dank, Olli, für deine Exkursion. Mörlenbach ist auf jeden Fall im Hessischen, das ist im Odenwald, ich glaube an der Grenze nicht ganz so weit von Mannheim und Heidelberg weg. Ich komme ja aus Hessen, wir sagen immer, im Odenwald, da werden die Hode kalt.
Ja. Der kostet 6 Euro.
Der kostet 6 Euro. Ja, auf jeden Fall freue ich mich aufs Pokalwochenende. Ich finde ein bisschen schade, ich werde in Mainz sein, dass die in der Arena spielen. Ich mag das ja eigentlich auch, ja, wenn so kleinere Vereine in ihren kleinen Stadien spielen, aber es ist dann leider oft so, dass der DFB da gewisse Regeln natürlich aufstellt, die eingehalten werden müssen. Und dann weichen sie in diese großen Stadien aus. Schöner hätte ich es gefunden, wenn, ja, vielleicht auch sich so eine Geschichte ereignet hätte, wie mit diesem VW-Bulli, muss man sich mal vorstellen. Ja. Auf jeden Fall Wahnsinn, Olli. Wir sind am Ende angelangt einer langen Folge, die aber durchaus viel Inhalt hat. Ist immer ganz witzig, wenn wir so überlegen, oh, wie kriegen wir das eigentlich rum? Und dann sind wir doch wieder irgendwo bei einer Stunde 20.
Ja, aber, das stimmt.
Ich fand es sehr, sehr schön. Bin echt gespannt, was das Wochenende dann mit sich bringt gegen den TSV Schott Mainz. Und würde sagen, hinten raus, Olli, dass wir die Fans vielleicht einfach mit einem Fangesang rausgehen lassen,
Sich
mal zurücklehnen können und wahrscheinlich vor sich hingrinsen, weil es gibt einen gewissen Jermaine Nischalke, der sein Debüt gefeiert hat für die U23. Das ist natürlich ein ziemlicher Marketing-Coup. Ein bisschen kicken kann der Junge oder soll der Junge auch noch. Aber der hat am Wochenende gespielt und würde sagen, damit verabschieden wir uns, oder?
So machen wir das. Ich
wünsche allen eine gute Woche, Olli, dir auch. Und wir hören uns zeitnah wieder.
In diesem Sinne,
macht's gut.
Nischalke, hier kommt's.